Ja, wir sind jetzt auch mit der letzten Kollektion nochmal in wirklich ganz, ganz, ganz tolle Läden reingekommen, wo wir auch wirklich stolz sind und ja, haben damit nie gerechnet. Ich meine, als mein Mann mir damals die Idee präsentierte, so wir hatten dieses T-Shirt und ich weiß noch, wir saßen morgens bei einem Kaffee in unserem Stammcafé vorm Büro, da haben wir morgens immer unseren Kaffee getrunken, dann sagt er, lass uns die Firma gründen, wir hängen unsere Designaufträge an Nagel, wir machen jetzt was Eigenes, wir machen so T-Shirts auf den alten Maschinen. Und ich so, ja, wie sollen wir das denn überhaupt finanzieren? Also wenn wir, sowas kostet doch viel Geld. Und dann sagt er, ja, wir verkaufen unsere Wohnung. Ich so, naja, wir haben ein Kleinkind. Wir haben uns vor 2 Jahren angekauft, natürlich mit Bankhilfe und so. Ich sag, das ist unser Traum. Und jetzt sollen wir das alles aufgeben für ein paar T-Shirts. Und er, ja, warum eigentlich nicht?
Einen wunderschönen guten Abend, Katharina.
Hi, Olli. Schön, dich mal wieder hier in unserem Wunderbar Together Podcast virtuellen Studio zu sehen.
Jo. Wir hatten eine wohlverdiente Sommerpause, aber ich habe dich tatsächlich vermisst, so abends um 10:30, 12 Uhr.
Mitten in der Nacht irgendwie einen Podcast aufzuzeichnen, ja.
Ja. Nee, du hast mit Felix zusammen habt ihr Merz B. Schwanen interviewt und ihr wart total stoked beide danach. Erzähl mal ganz kurz, was ist da passiert?
Ja, es war ganz toll. Wir haben mit Gitta Plotnicki gesprochen, eine der zwei Gründerinnen. Die hat das Label zusammen mit ihrem Mann Peter gegründet. Und die beiden haben jetzt dieses Jahr einen Store in New York eröffnet, in der Canal Street. Und ich glaube, das hätten sich die beiden, als sie mal vor vielen, vielen Jahren angefangen haben mit diesem Label, wirklich nicht träumen lassen. Beziehungsweise sie haben schon davon geträumt, aber sie mussten halt erstmal klein anfangen. Ich glaube, wie das so ist, wie man ein Label gründet. Mhm. Ja, und dann sind sie quasi über Nacht berühmt geworden und haben dann in Berlin zuerst einen Store eröffnet und ja, sind jetzt nach Amerika, nach New York expandiert.
Geil. Und wir dürfen von denen eines dieser berühmten T-Shirts verlosen, oder? Erzähl mal ganz kurz was zu diesem T-Shirt, weil das ist ja irre, was
genau, passiert ist. Also ich glaube, das wohl bekannteste Stück aus der Kollektion von Merz B. Schwanen ist ein simples weißes T-Shirt, also wirklich basic, ganz, ganz simpel geschnitten und trotzdem auf Jahre, glaube ich, ausverkauft. Also die Warteliste, da stehen mehrere tausend Leute auf der Warteliste online für dieses Shirt. Umso cooler, dass wir Exemplare davon verlosen dürfen. Und man muss dazu sagen, also Gitta erzählt es auch nochmal ganz ausführlich, die Geschichte, aber die waren selber ein bisschen überrascht davon, dass dieses Shirt auf einmal über Nacht ausverkauft war. Und das hat sehr viel mit einer Disney-Serie zu tun, die jetzt gerade auch wieder gestartet ist in die dritte Staffel, The Bear. Es geht um einen Koch, der in Chicago irgendwie so einen Imbiss übernimmt und den so ein bisschen auf Vordermann bringt. Und dieser Koch ist nicht nur ein unheimlich gut aussehender Mann, er trägt auch ein unheimlich gut sitzendes Shirt. Und das ist sofort natürlich allen in Amerika aufgefallen, auch allen Medien, die diese Serie geschaut haben. Irre. Die sind dann richtig auf die Suche gegangen, auf die Spurensuche und haben sich gefragt, wo kommt dieses perfekte weiße T-Shirt her? Und ja, es war halt das T-Shirt von Gitta und Peter aus Berlin von Merz B. Schwanen. Und dann war tatsächlich bei denen der Online-Shop über Nacht komplett leergeräumt. Ich glaube, die Server sind in die Knie gegangen. Was? Also wirklich verrückte Geschichte, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Auch wie sie dir heute davon erzählt, das muss wirklich fantastisch gewesen sein, wie sie das alle nicht glauben können und dachten, das wäre ein IT-Problem morgens. Aber es war einfach nur also, Fame.
Das T-Shirt heißt 215. Und ja, ihr werdet es bei uns auf dem Instagram-Kanal erfahren. Das ist Instagram.com Wunderbar Together Podcast. Da werden wir das announcen. 3. September, heute. Ab da gibt es dann auch die Verlosung. Beginnt die.
Ja.
Und wir hoffen, dass ihr eines dieser berühmten und berüchtigten T-Shirts abbekommt und würden uns freuen natürlich, wenn ihr uns bewertet auf den Podcast-Plattformen und wenn ihr uns weiterhört.
Genau, und die Folge lohnt sich aber natürlich nicht nur wegen des T-Shirts, sondern weil Gitta wirklich auch, also die Geschichte von diesem Label, die muss man eigentlich aufschreiben, die ist so schön, da spielen so viele wunderbare Zufälle irgendwie eine Rolle und dass man es fast gar nicht glauben kann, weil es irgendwie, ja, jede Menge, glaube ich, harte Arbeit steckt da drin in diesem Label, dann auch das ein oder andere Quäntchen Glück. Und es ist irgendwie fantastisch, wie die beiden ihren Weg von Berlin über die Schwäbische Alb bis nach New York gemacht haben. Und ja, und wie genau das passiert ist, hat Gitta uns ganz ausführlich erzählt.
Alles klar, direkt rein und viel Spaß euch.
Viel Spaß damit.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Gitta Plotnicki, schön, dass du da bist, Gitta.
Hallo Felix, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Hallo Catalina, recht herzlichen Dank für die Einladung.
Ich muss zunächst mal auf Catalinas T-Shirt hinweisen, weil der ganze Podcast heute wird sich sehr viel um T-Shirts drehen. Catalina, was hast du für den Podcast speziell heute angezogen?
Ich habe heute mich ganz besonders herausgeputzt und mir ein weißes T-Shirt angezogen. Ein sehr schlichtes, aber was mir sehr gut gefällt, weil es hat einen ziemlich breiten Bund hier oben. Ich glaube, man nennt das Bund, ich weiß es nicht so ganz genau. Der Stoff ist auch ein bisschen schwerer und es gefällt mir so gut, dass ich es gleich zweimal gekauft habe. Ja, weil, also ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht dann ein bisschen zu weit geht, aber ich würde gerne später auch nochmal wissen, wie man diese T-Shirts denn so eigentlich so schön sauber und weiß behält und vermeidet, dass die irgendwann so ein bisschen, ja, vergilben, dass der Stoff nicht mehr ganz so schön ist. Aber nein, also das wird jetzt schon ein bisschen zu weit. Es soll aber trotzdem heute auch um die Suche nach dem perfekten T-Shirt gehen, perfekten weißen T-Shirt. Und ja, vielleicht könntest du uns da weiterhelfen bei der Frage, Gitta.
Ja. Und ich habe nur so ein lumpiges Hemd an. Ich fühle mich jetzt ganz schlecht underdressed eigentlich für diesen Podcast. Es geht ja ums perfekte T-Shirt. Catalina hat es schon angesprochen. Und darum, Gitta, dass du und dein Partner Peter, dass ihr es geschafft habt, dass die ganze Welt euer weißes T-Shirt tragen möchte. Und das auch dazu geführt hat, dass ihr in Soho, in New York, also wirklich in der teuersten, modischsten Hipster-Ecke von New York, South of Houston Street, Anfang März einen Laden eröffnet habt. 2 Jahre, nachdem ihr in Berlin euren Laden eröffnet habt, mit März B. Schwanen, eurer Klamottenmarke. Und die ganze Geschichte ist so verrückt. Hast du eine Möglichkeit, uns die mal irgendwie so von vorne zu erzählen, wie das eigentlich kommt, dass du als Berlinerin ein schwäbisches Label nach New York bringst? Wie kann das eigentlich sein?
Das Ganze fing auf dem Flohmarkt an. Mein Mann und ich waren auf dem Flohmarkt und wir sammeln alte Vintage-Teile und haben da einfach eine Vorliebe für. Die kommt maßgeblich von meinem Mann Peter. Das hat er schon zu Studienzeiten gemacht. Und dann entdeckten wir dieses Knopfleistenhemd, was dann das Ganze zum Rollen gebracht hat. Das war auf einem Flohmarkt, stand in Berlin, Mauerpark. Und wir haben das gesehen und dachten nur, wow, das ist besonders, das ist ein ganz besonderes Teil. Und als wir es angefasst haben, war es dann ganz um uns geschehen. Dieser Stoff, der hat sich so unfassbar gut angefühlt. Und wir sind beides Designer, Studierte, mein Mann noch gelernter Herrenschneider. Ich hatte vorweg eine Banklehre gemacht. Und wir hatten viele Jahre Designaufträge gemacht und natürlich immer im Hinterkopf so den Gedanken gehabt, ach, irgendwann mal eine eigene Marke machen. Und als wir dieses Teil in den Händen hielten, wussten wir, jetzt ist es soweit.
Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With a Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcard to learn more. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits, which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 80,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Premium Economy round trip to Europe. As an exclusive benefit, you earn 2 miles per $1 spent on ticket purchases made directly from Miles & More integrated airline partners, and 1 mile per $1 spent on all other purchases.
Sag mal, wie kann das sein? Also was heißt das denn unfassbar gut angefühlt? Was habt ihr denn da gespürt?
Der Stoff, der hatte irgendwie was ganz Besonderes. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Shirt war aus der Mako Imit gemacht, was wir heute noch in unserer Kollektion haben. Und zwar heißt Mako Imit Mako Imitation. Mako war die ganz bekannte, sehr langstablige ägyptische Baumwolle damals. Dieses Teil, was wir in Händen hielten, stellte sich hinterher raus, war 100 Jahre alt, war von der Schwäbischen Alb. Und das war aus Mako Imit gemacht. Und die Schwaben waren damals schon so findig und haben irgendwie sich überlegt, die gute ägyptische Baumwolle kann sich nicht jeder leisten, also imitieren wir sie und haben dann 33% Viskose beigemischt. Aber uns ist auch das Maschenbild aufgefallen. Und hinzu kam dann so die Verarbeitung, die besonders schönen stoffüberzogenen alten Knöpfe, dann der Dreieckseinsatz, den wir bis heute bei all unseren T-Shirts haben, unter den Armen. Das wurde damals eingesetzt, um Stoff zu sparen, denn damals war Stoff viel wertvoller als Arbeitszeit. Ja, und dann hatten wir dieses Teil und ja, irgendwie hatten wir so die Idee, wir müssen jetzt rausfinden, wo dieses Teil herkommt. Wir sahen ja am Etikett, dass es nicht amerikanisch war, sondern deutsch. Ja, und die Suche führte uns dann auf die Schwäbische Alb.
Wie seid ihr dann auf die Schwäbische Alb gekommen? Also ich meine, kann man sich das als reine Google-Recherche vorstellen? Habt ihr Archive konsultiert, im Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt? Wie seid ihr da auf die Suche gegangen?
Der Händler, der das Teil verkauft hat, der hatte Restbestände von der Schwäbischen Alb aufgekauft, von einer Firma, die geschlossen hatte. Und wir hatten ihn gefragt. Und er war sehr freundlich und hat uns dann mit jemandem bekannt gemacht auf der Schwäbischen Alb. Der sagte so, ja, der hat noch alte Maschinen, ich nehme euch mal mit und dann könnt ihr den kennenlernen. Und dann sind wir dorthin gefahren. Und ja, mein Mann hat sich sofort super gut mit dem Inhaber da von der Produktion verstanden. Und da entdeckten wir dann, dass da noch also so um die 30 alten Maschinen standen, ganz eingestaubt. Und da haben wir gefragt, was ist das denn? Dann sagt er, ja, das sind unsere alten Rundwirkmaschinen. Mhm. Naja, und dann haben wir gefragt, laufen die noch? Meint er, ja, wahrscheinlich schon. Die müsste man halt zum Laufen bringen. Ja, und da haben wir gefragt, ob er uns da wohl bei unterstützen würde. Und kam auch sofort, ja, das machen wir. Und dann ging es an die Arbeit, die alten Maschinen wieder instand setzen. Das sprach sich schnell rum in Albstadt, so ja, da sind zwei aus Berlin, die wollen auf den alten Maschinen hier in Albstadt wieder T-Shirts machen. Und da war auch die Aufregung groß und auch die Unterstützung, müssen wir echt sagen. Also das war toll, es sprach sich rum. Dann kam der Erste, der sagte, ich weiß noch, wie die Maschinen zusammengebaut werden. Ja, und so nahm das Ganze dann seinen Lauf.
Wow, also hört sich auf jeden Fall an wie so eine richtige Spurensuche, bei der ich mir irgendwie vorstellen kann, dass man auch in den einzelnen Kapiteln, in den einzelnen Schritten, wenn man wieder was herausgefunden hat oder auch wenn ihr, ich weiß nicht, in dem Moment, in dem ihr das erste Mal diesen Raum betreten habt und diese Maschinen gesehen habt, das muss sich bestimmt wahnsinnig spannend angefühlt haben. Die Maschinen, die ja, glaube ich, im Englischen Loop Wheeler heißen, habe ich mir im Internet schon mal angeschaut. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie die aussehen? Weil ich glaube, die meisten Leute wissen ja nicht genau, wie Kleidung produziert wird oder können sich auch erstmal den Begriff nicht vorstellen. Aber diese Dinge sehen auch wirklich beeindruckend aus. Vielleicht kannst du das kurz für uns beschreiben.
Ja, wie kann man sich das vorstellen? Also erstmal, man kommt in Albstadt an und das ist eine Produktionsstätte, das ist ein Gebäude, das könnte ein Mehrfamiliengebäude sein, also jetzt keine riesigen Hallen oder so. Und dann rannten da Hunde rum. Rudi hatte, ich glaube, 8 Hunde oder so, die rannten dann da immer ganz aufgeregt rum. Das ist alles sehr familiär, sehr klein. Und dann kommt man unten rein und da sind teilweise wirklich noch so original aus den 60er Jahren, hängt dann noch so ein Vorhang vor der einen Ecke. Und es ist alles noch so sehr ursprünglich. Man hat, also ich hatte das Gefühl, wie so einen Zeitsprung zu machen. Und dann geht man so eine kleine Treppe hoch in den ersten Stock, ja, und dann sind so Holzdielen, da hängen noch so alte Bilder an den Wänden. Dieser Raum, der strahlt so etwas Wunderschönes aus, ganz alte Holzdielen und dann sind links und rechts Fenster und dann schien das Sonnenlicht so rein und diese alten Maschinen, die waren ja dann, die hingen da so, die hängen alle an einem Holzbalken. Und 36, das sind so runde Teile, die oben an der Decke so aufgehängt sind, mit ganz vielen Nadeln, bis zu 1000 Nadeln. Und dann stecken dann oben so die Spindeln mit der Baumwolle drauf. Und dann wird das im Schlauch einfach runtergestrickt. Und oben ist ein ganz dicker Holzbalken. Und alle Maschinen sind über ganz alte Lederriemen mit einem Motor verbunden. Normalerweise ist eine Produktionsstätte laut, man hört die Maschinen, das ist halt ein Geratter und Geklapper. Und da ist das schon fast wie so eine Art Musik, weil die laufen so langsam und dann macht es so klack, 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 klack. Und das sind ja nur 30 Stück oder inzwischen sind es 36. Wir konnten noch ein paar alte dazu bauen, also aufbauen, die wir noch gefunden hatten.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Jetzt habt ihr diese Produktionsstätte. Ihr wisst, ihr wollt das machen. Ihr fangt an, ein Modelabel aufzubauen. Und dann hättet ihr ja die Möglichkeit zu sagen, das heißt jetzt, Modelabel heißt jetzt Gitter, du hast einen coolen Vornamen. Ihr heißt Gitter und Peter, ihr könnt sagen GP-Shirts. Aber was macht ihr? Ihr nehmt euch den sperrigen alten Namen von dieser Firma. Ich bin wirklich jedes Mal beim Lesen da hängen geblieben. Merz mit E, B. Schwanen. Und wenn man es googelt, dann stößt man auf einen Balthasar Merz beim Schwanen. Also einen Menschen mit einem langen Nachnamen, mit einem Titel. Und wie kann es sein, dass ihr euch dafür entscheidet, diesen Namen zu verwenden und das dann auch noch dürft? Das ist ja sicher alles geschützt und in der Familie.
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil zuvor haben wir als freiberufliche Designer mitunter Marken kreiert und vor allen Dingen auch Markennamen. Und wir waren immer in diesem totalen Fantasienamen unterwegs, haben dazu Logos entwickelt und so. Also alles sehr amerikanisiert und mit vielen O's, weil das war ja dann ganz in und ach, so ein Kram. Und haben dazu Kollektionen entwickelt und ganze Marken aufgebaut. Und als es dann an unsere eigene ging, schauten wir uns an und sagten, komisch, aber irgendwie passt das für uns gar nicht, für das, was wir da machen, das fühlte sich in dem Moment irgendwie gerade nicht passend an. Und dann hatten wir uns erst überlegt, ja, sollen wir es dann Gitter und Peter Plotnicki nennen? Aber irgendwie hat sich das für uns nicht so ganz stimmig angefühlt, weil die Geschichte war ja da. Das Hemd war 100 Jahre alt, die Maschinen waren 100 Jahre alt. Es hat sich irgendwie für uns in dem Moment nicht richtig angefühlt, dem Ganzen jetzt einfach so unseren Namen überzustülpen, weil am Endeffekt tragen wir ja nur weiter, was schon da war. Die Firma, muss man dazu sagen, wurde bis in die 90er Jahre oder Anfang 2000er von den Nachfahren noch weitergeführt und die hatten die kurz vorher dann sozusagen geschlossen und wir haben gesagt, Mensch, wir machen das jetzt einfach weiter. Und dann haben wir sie gefragt, ob es für sie okay wäre, wenn wir unter ihrem Namen, so unter dem Markennamen, wie es vorher war, weitermachen. Und die haben sich unfassbar gefreut, haben uns ihre Dankbarkeit und Freude ausgedrückt, womit wir so gar nicht gerechnet hatten. Und Ja, und dann, als wir die Marke eingetragen haben, sagte unser Anwalt so, und jetzt müsst ihr das aber bitte schriftlich haben, dass ihr den Namen weiternehmen dürft. Und wir so, oh Gott, jetzt schenken die uns sozusagen den Namen und wir gehen jetzt hin und sagen, hier müsst uns bitte unterschreiben, dass das jetzt auch rechtens ist. Aber wir haben dann gefragt und auch da, das war unfassbar, die gesamte Familie kam, wirklich jeder, um dieses Schreiben zu unterschreiben und die haben das so richtig zelebriert und uns dann zu unserem Mut gratuliert und uns ja einfach auch gesagt, wie toll sie das finden, dass wir weitermachen. Und auch das Interesse der Familie ist bis heute da. Wir kriegen immer wieder mal Mails oder auch zur Store-Eröffnung ist jemand gekommen. Und das ist natürlich ganz toll und freut uns ungemein.
Also das heißt, wenn man nach Albstadt kommt heute, dann gibt es da Menschen, die heißen Merz beim Schwanen. Das steht bei denen auf dem Klingelschild, oder?
Die Familie heißt Merz und es gab damals wohl einige Familien Merz, die wohl Textilien gemacht haben. Und es war sehr üblich, dass man dann wohl in der Gegend dann einen Zusatz gewählt hat. Und Balthasar Merz, der Gründer der Firma von 1911, die wir jetzt weiterführen, hat den Namen beim Schwanen gewählt.
Cool. Katharina, das sollten wir uns auch überlegen. Ich fände Farkas bei der Spree oder Zeltner beim Hudson fände ich eigentlich auch ganz cool als, ja, als Podcast-Name. Farkas
beim Tiergarten wäre auch gerade ganz gut. Fände ich auch schön. Aber bei der Spree, ja, hat sowas von Adelstitel auf jeden Fall.
Gitta, ich nehme uns jetzt mal mit nach USA, weil da gibt es jetzt eine Spanne, in der ihr dieses Label aufbaut. Ihr geht zum Messen, ihr macht das, was ihr könnt, ihr macht Vertrieb, ihr macht Werbung, ihr bestellt diese tollen Teile her und ihr habt Erfolg. Aber wie kommt es dazu, dass ihr diesen riesigen Schritt wagt, über den Atlantik in eine völlig andere Welt des Textildesigns, in eine völlig andere Welt der Mode, in eine der kompetitivsten Märkte der Welt nach New York? Wie kommt das? Warum entscheidet ihr euch dafür?
Ja, die meisten unserer Entscheidungen sind Tatsache bauchgesteuert. Das kommt schon mal als allererstes. Also die Idee ist folgende. Wir haben von Anfang an mit der allerersten Kollektion gesagt, das Produkt ist so nischig, da werden wir allein in Deutschland nicht genügend Markt finden, um das Ganze wirklich aufrechtzuerhalten, ohne dass wir jeden Monat am Ende groß drauf zahlen müssen. Insofern haben wir von Anfang an gesagt, wir gehen international und sind schon mit der ersten Kollektion nach Paris auf die Messe und nach New York. Und da wurde das vor allen Dingen auch in New York damals schon auf der ersten Messe sehr gut angenommen. Und ja, dadurch hat sich der Markt in Amerika direkt sehr gut, sagen wir mal, etabliert. Der war von Anfang an nach Deutschland immer unser zweitstärkster Markt. Und wir haben aber bis jetzt, vor jetzt die erste Saison, dass wir auch ab USA verschicken, unsere Händler sind und Händlerinnen sind ein schon sehr großes Risiko eingegangen. Die sind zu uns gekommen und haben gefragt, ja, was kostet das mit Shipping, mit Taxes, mit allem? Und wir so, keine Ahnung, das ist der Preis, den wir jetzt hier in Deutschland dafür verlangen. Und was es dann am Ende kostet, können wir dir gar nicht sagen. Und dass da überhaupt viele sich dann drauf eingelassen haben, wundert mich bis heute noch. Aber haben es gemacht und ich habe immer wieder gesagt, das gibt's doch nicht. Wir sind im Land der T-Shirts und amerikanische Händler kommen zu uns und kaufen deutsche T-Shirts. Das ist doch irgendwie verrückt, ne? Irgendwann meinte unser damaliger Agent dann so, hey Leute, das war so nach 2 Jahren, wisst ihr, der neueste Trend ist ja Biobaumwolle. Ihr müsstet das mal aus Biobaumwolle machen. Und wir gucken den an, sagen, ja, aber alle unsere Sachen sind doch aus Biobaumwolle. Und er so, wie? Wir so, ja, komm, wir haben von Anfang an nur Biobaumwolle gemacht. Er so, was? Da kam der sofort eine Stunde später mit einem riesen Schild, mit einem selbstgemalten Organic Cotton. Und ja, wir sind nicht so gut im Vermarkten. Er hat uns da so ein bisschen unterstützt und haben dann auch ordentlich gelacht, weil auf einmal kamen die Leute, was, ihr macht Organic Cotton? Also wussten wir, ah, vielleicht sollten wir das kommunizieren. Und ja, und dann, wie kam es dazu, dass wir einen Laden dort eröffnet haben? Mein Mann liebt New York über alles. Es war schon immer, immer, immer sein Traum, in New York zu leben. Schon an dem Tag, als wir uns kennenlernten, sagte er mir das. Und ich hatte witzigerweise vor vielen, vielen Jahren meine Diplomarbeit darüber gemacht, einen Laden in New York zu eröffnen. Und hatte damals mein Geld zusammengespart als Kellnerin und wir sind nach New York geflogen und ich habe damals mir leerstehende Ladenflächen angeschaut und diese fotografiert und die meine Diplomarbeit einfließen lassen. Und lustigerweise, die waren auf der Canal Street genau da, wo wir heute unseren Laden haben. Also das ist eine so verrückte Geschichte. Und mein Mann wollte immer in die Canal Street, weil er die immer so spannend fand. Ich meine, die war ja sehr energetisch bis vor kurzem. Da waren ja so diese ganzen Taschenhändler und so. Aber irgendwie mussten wir jedes Mal, wenn wir in New York waren, in die Canal Street, weil er das einfach so teuer fotografiert. Ja, und er hat dann immer fotografiert und fand das einfach alles immer so spannend da. Und letztes Jahr im Sommer sind wir natürlich wieder in die Canal Street. Inzwischen hatten zwei befreundete Marken von uns da Läden aufgemacht. Knickerbocker und Brooklyn Circus. Und wir haben die besucht. Und ja, zwischen denen war die Ladenfläche frei. Und ich sag zu meinem Mann, als wir sahen so, ja, Retail Space for Lease. Und ich sag so zu ihm, na, das wäre doch unser Laden. Und wir gucken uns so an und lachen. Und dann sind wir zu unseren Freunden und sagen, hey, da neben euch ist ja frei. Und er so, ja, zieht doch ein. Und wir so, ey, nee, wir haben gerade erst einen Laden in Deutschland eröffnet und haben wirklich genug Arbeit am Backen. Und dann sagt er, ach, ich text mal eben meinem Landlord. Und 5 Minuten später, ja, der hat Zeit, der wird euch treffen. Wir so, ja, nee, du, das klappt nicht, wir fliegen morgen schon wieder nach Hause. Und dann textet er wieder, meint, ja, der hätte heute Abend auch noch Zeit. Ich würde sagen, es war ein lang gehegter Traum, den wir aber nicht konkret verfolgt haben. Und in dem Moment fiel einfach eins zum anderen zusammen. Und das Ganze hat sich so verselbstständigt auf eine gute Art und Weise.
Und ich stelle mir auch gerade vor, dass das vielleicht auch was mit der amerikanischen Can-Do-Attitude zu tun hat, dass der Vermieter da gesagt hat, ja klar, treffe ich euch heute noch, kein Problem, ihr fliegt morgen wieder, dann machen wir das heute. Wenn ihr in Deutschland auf dieselbe Idee gekommen wärt, hättet ihr wahrscheinlich erstmal monatelang der Immobilienfirma hinterher telefonieren müssen. Also ja, Wahnsinn, wie da so eins zum anderen gekommen ist. Und jetzt seid ihr an der 359 Canal Street. Ja, cool.
Das klingt ja auch noch richtig gut. Und vielleicht seid ihr auch genau in der richtigen Zeit dort aufgetaucht, weil es steht ja nach wie vor in New York sehr viel leer an Ladenfläche, also mehr als vor der Pandemie. Und es gibt vielleicht auch den ein oder anderen Landlord, der sich freut, wenn plötzlich Menschen vor ihm stehen. Also habt ihr da einen Wahnsinnszeitpunkt erwischt. Katalina, du hast dich ja noch mehr befasst mit dem New Yorker Laden. Gitta, du warst ja gerade dort. Wir haben gerade versucht, aus New York mit dir den Podcast aufzunehmen. Dann kamen aber die Bauarbeiter und haben mit dem Schlagbohrer die Wand hinter dir zerlegt.
Und das war too much.
Ist auch verständlich. Ich glaube, eine Klimaanlage musste dringend eingebaut werden. Das ist bei der Hitze gerade natürlich ganz wichtig. Jetzt bist du wieder in Berlin. Mhm. Aber diese Adresse ist ja der absolute Wahnsinn. Also ihr seid da auch in so einem wunderbaren alten Haus mit Feuerleiter, mit diesen großzügigen Fenstern, diese Architektur, ich glaube, es ist gusseiserne Fassadenarchitektur, die also dieses ganze Viertel eigentlich zu so einem schönen Viertel macht. Und da seid ihr jetzt einfach, da ist jetzt einfach euer Laden.
Ja, also ich kann es immer noch nicht fassen, weil als der Vermieter sich mit uns getroffen hat, dann ist er mit uns die Canal Street runter. Wir haben uns am anderen Ende der Canal Street gar nicht vor dem Laden getroffen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Also die Canal Street, die erinnert mich so ein bisschen an ganz früher, als wir vor 20 Jahren nach Berlin gekommen sind. Da sind wir mit unserem ersten Büro in die Torstraße. Und die Canal Street ist so ein bisschen wie damals die Torstraße. Und er ist mit uns diese Straße runtergelaufen und meinte, er hat eine Vision. Ein Großteil der Gebäude dort gehört seiner Familie. Er ist jetzt dritte Generation, hat das jetzt übernommen. Und er hat eine Vision für diese Straße. Er möchte gerne da wieder individuelle Geschäfte, individuelle Restaurants reinbringen. Naja, und dann ging er mit uns die Straße runter und wir waren so fasziniert, weil es halt eben nicht dieses, ich nenne es jetzt mal glatt gebügeltes Soho ist. Es ist genau diese Ecke und auf der anderen Straßenseite fängt Tribeca an. Also es ist einfach so unfassbar spannend, ne? Und da passiert so viel. Ja, und dann sind wir dann in den Laden, den wir anmieten wollten. Und dann sagte er uns den Mietpreis, den er sich da so vorstellt, der für New Yorker Verhältnisse, das haben wir jetzt erfahren, noch sehr günstig war. Aber uns hat es natürlich total aus den Schuhen gehauen.
Sprichst du über die Miete? Sind das Zahlen, die du nennen kannst?
Also er wollte, glaube ich, ursprünglich 18.000 oder 19.000.
Uiuiui.
Was für die Ecke extrem günstig ist.
Ja, okay, ne? Ja, aber es halt muss man auch mal ein paar Hemden verkaufen.
Ja, und vor allen Dingen um die Ecke kostet es dann gleich dreimal so viel die Fläche. Wir haben ja 130 Quadratmeter. Und ich habe ihn dann anscheinend auch etwas erschrocken angeguckt und ich bin ein sehr direkter Mensch und habe dann nur, also das kommt für uns ja überhaupt nicht in Frage. Und dann sagt er, ja, okay, was kommt denn für euch in Frage? Ich habe einfach so aus dem Bauch heraus so eine Zahl genannt. Ich sag, ich bin so ein bisschen so ein Zahlenmensch und sagte einfach, mein Mann guckte mich schon ganz groß an. Ich so, naja, mehr als 13.000 geht auf gar keinen Fall. Nicht berechnet, gar nichts. Das war einfach so ein... Ja, und dann sagt er, okay, dann starten wir doch damit.
Wow.
Und ich dann so, ernsthaft jetzt? Also... Ich glaube, das darf man nicht laut sagen, sonst kriegt er Ärger. Sonst würden alle zukünftigen Mieter das vielleicht auch versuchen. Also wir haben uns dann geeinigt. In Amerika ist es wohl üblich, nicht mehr als ein oder zwei Jahresverträge zu machen. Und wir haben gesehen, okay, da muss extremst viel auch gemacht werden in diesem Laden. Das würde uns schon noch sehr viel Geld kosten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir würden das aber nur machen, wenn wir jetzt auch, wenn wir dann renovieren und so. Wenn wir einen 10-Jahres-Vertrag kriegen.
Wow. Okay.
Und genau so hat er auch reagiert. Also,
how German.
Genau. Ja, und dann kam halt eins zum anderen. Dann hieß es ja Kaution 3 Monate. Ja, das hatten wir jetzt nicht mal eben so rumliegen. Das Geld brauchten wir natürlich auch für die Renovierung. Und dann gab es dann da ein ewiges Hin und Her. Wir waren schon in New York und wollten schon mit den Bauarbeiten anfangen, weil wir mussten. Wir hatten schon Constructor alle natürlich kontaktiert. Da muss man ja auch im Vorfeld lange warten. Und hatten immer noch nicht den Vertrag in Dach und Tüten, in Sack und Tüten. Also das war alles sehr spannend.
Wahnsinn. Also ich finde, also das ist, glaube ich, the most German ever on Canal Street. Also jemand, der kommt und sagt, erstmal, diese Miete bezahle ich nicht. Zweitens, ich brauche hier nicht so einen blumpigen Jahresvertrag, sondern ich bleibe hier für ein Jahrzehnt. Und dann drittens auch noch anfängt, an der Kaution rumzuverhandeln. Das finde ich schon alles extrem bewundernswert. Also, Gitta, ich kenne das auch nur so, ein Jahresvertrag, dann wird schön erhöht. Und ich meine, das siehst du ja selber oder jeder, der in New York durch die Straßen läuft, der Durchsatz an Geschäften, da ist 10 Jahre, ist ein Jahrhundert. Also das schafft fast keiner. Und ihr habt das einfach so, ich finde das so cool, dass ihr einfach so mit so einem German Vibe da aufgeschlagen seid und gesagt habt, sorry, wir denken hier ein bisschen anderen Zeitkategorien als diese schnelllebigen Fuzzis da, die da in New York irgendwelche Luxusboutiquen aufmachen und 3 Monate später wieder pleite sind. Wir sind ein Familienunternehmen aus Deutschland mit schwäbischem Traditionsgewebe. Und wenn ihr uns haben wollt, dann bitte für ein Jahrzehnt. Das finde ich einfach großartig. Das hat es wahrscheinlich in der Geschichte der Canal Street erst sehr selten gegeben.
Ist total interessant, dass du das sagst, weil in dem Moment war uns das gar nicht so bewusst. Ich glaube, wir haben einfach nur sehr pragmatisch gehandelt.
Und du hast auch gerade gesagt, als wenn du das erzählst, das ist für dich nach wie vor eine sehr emotionale Geschichte.
Ja, total. Weißt du, sowas kann man auch nicht planen. Wir hätten schon vor 5 Jahren einen Businessplan machen können, dann und dann eröffnen wir einen Laden in New York und so. Und ich weiß genau, es wäre nie so gekommen. Also das sind so Sachen. Wir haben fast 30 Jahre lang davon geträumt und jetzt ging es Schlag auf Schlag. Also es ging wirklich so von einem Tag auf den anderen. Als ob man auf einmal so, ne, alles so zusammentut. Als ganzes Leben hat irgendwie, worauf wir so hingearbeitet haben, hat sich innerhalb von ein paar Tagen alles so zusammengetan. Und wir hatten halt auch den Glückstreffer, dass auch er ein großer Fan von der Serie The Bear war oder die ganze Familie.
Aha. Ja. Und,
ja, das kam uns jetzt da wohl komm. Sehr zugute. Genau, die meinten dann auch so, sie wären halt auch, meinten sie dann irgendwie, sie wären dann auch irgendwie ja schon auch stolz, wenn sie die Firma halt, die Marke bei sich in der Straße, in ihrem Gebäude hätten.
Das ist auch eine Anekdote, die du uns noch mal genauer erzählen musst, weil ihr seid ja nicht als komplett Unbekannte nach Amerika in die Staaten gegangen. Und zwar seid ihr ja mehr oder weniger über Nacht und auch, glaube ich, völlig unwissend zum absoluten Hype geworden, oder? Und total berühmt. Und zwar euer Signature-Shirt ist berühmt geworden. Was ist da, oder ich weiß nicht, ob es jetzt euer Signature-Shirt ist, aber es wurde auf jeden Fall zu eurem Signature-Shirt gemacht über Nacht von einer großen amerikanischen Serie von The Bear. Kannst du uns mal erzählen, was da passiert ist?
Das ist so interessant, dass du das sagst mit diesem Signature-Shirt, weil wir waren kurz vorher essen in einem Restaurant und ein Freund von uns hat ein Restaurant eröffnet und der sagte so, also unser Signature-Gericht ist das und das. Und dann habe ich ihn so gefragt, so, was ist das? Er meinte, ja, als Restaurant muss man ein Signature-Gericht haben. Und er war vorhin in der Modebranche und du musst auch als Marke immer ein Signature-Piece haben. Und Peter und ich schauten uns an, so, oh Gott, was ist denn unser Signature-Piece? Wir haben ja gar keins, sind ja alle so schön, die gefallen uns ja alle gut. So, ne? Und hatten noch so überlegt und kurze Zeit drauf, ja, wie war das? Wir kamen morgens ins Büro und IT war zusammengebrochen. Ich sag auch, nee, schon wieder IT-Probleme. Wir hatten zu der Zeit ziemlich viel IT-Probleme, was uns ja sehr vom Arbeitsfluss abgehalten hat und auch enorme Kosten immer mit sich gebracht hat, die wieder zu beheben. Und ich war da schon immer an so einem Punkt, oh nee, schon wieder, ne? Und dann haben wir uns Mitarbeiterin, die für die IT zuständig ist, so, ja, schau doch bitte mal, was da wieder los ist. Und dann schaut sie, sagt, Leute, wir haben keine IT-Probleme. Der Online-Shop ist heute Nacht zusammengebrochen. Wir so, wieso soll denn unser Online-Shop zusammenbrechen? Also, ich weiß, das hat es ja noch nie gegeben. Sie so, ja, ich weiß auch nicht. Ich muss das irgendwie recherchieren. Auf jeden Fall haben wir einen irrsinnigen Traffic, der fing um eine Uhrzeit an, ab dem Moment sind irrsinnig viele Leute auf unsere Webseite. Wir so, ja, wieso denn? Ja, und dann haben wir das recherchiert und stellten dann erst raus, dass in Amerika diese Serie The Bear lief. Wir hatten davon noch nichts gehört. Die Stylistin hatte wohl bei einem unserer besten Händler, Selfedge in New York, unser T-Shirt gekauft, das für die Serie eingesetzt. Jeremy Allen White trug das. Also er trägt das ja in den ersten zwei oder jetzt sogar in der dritten Staffel. Und anscheinend ist dann im Internet so losgegangen, ja, welches T-Shirt ist das denn? Hat jemand eine Ahnung, weil wir kein Label und nichts dran haben? Hat irgendjemand eine Ahnung, von wem dieses T-Shirt ist? Und wir kriegten das alles überhaupt nicht mit. Und die Stylistin hat dann wohl irgendwann, dann war wohl sogar schon, ich weiß gar nicht, in der JQ oder was, schon so ein bisschen fast lustig, so, ja, weiß irgendjemand, von wem dieses T-Shirt ist? Und die Stylistin hatte dann wohl gesagt, dass es Christina Spiridakis und Courtney Wheeler, zu dem und dem Zeitpunkt würden sie es dann bekannt geben im Internet. Und als die das dann bekannt gegeben haben, das T-Shirt ist von der deutschen Marke Merz Bischwan, ab dem Moment ist bei uns Alarm im Online-Shop gewesen und wir waren innerhalb von einer halben oder einer Dreiviertelstunde komplett ausverkauft, zumindest mit dem T-Shirt. Und ja, komm, haben das erst am nächsten Morgen erfahren, was da überhaupt alles passiert. Und ja, seitdem hat es dann auch nicht aufgehört. Wir haben natürlich dann auch im Büro großes Viewing gemacht, haben es dann zusammen geschaut, die Serie. Und ja, ist echt so lustig, weil das hat uns teilweise so an uns erinnert, so wie er versucht, irgendwie in der Küche Ordnung zu bringen und
ja, helf mal bitte auch mir zu verstehen, der ich The Bear noch nicht kenne und allen, die zuhören und sich fragen, was das für eine Serie ist. Was, um was geht's da und welche Rolle spielt euer Shirt?
Mhm. Also Jeremy Allen White spielt Kami, der hat in einem Sterne-Restaurant gelernt, absolute feine Küche. Und sein Bruder hatte einen Sandwichladen in Chicago und stirbt, bringt sich selbst um und hinterlässt ihm diesen Sandwichladen. Und er reist jetzt aus seiner super duper High-End-Küche, wo alles total steril war und mit Pinzette und so, und er ist da total drin aufgegangen, reist er zurück in diese Sandwich-Bar, wo seit 20 Jahren, ich nenne es jetzt mal liebevoll, so gewurstelt wurde. Und er versucht da jetzt irgendwie, die haben natürlich auch Schulden und müssen eigentlich bald zumachen, und er versucht jetzt, diesen Laden zu retten. Und also zum einen geht es halt darum, ein Business zu retten und wie viel Arbeit es bedarf, Dinge, die sich eingeschlichen haben, wieder in die andere Richtung zu rücken, ganze neue Arbeitsprozesse und Arbeitsabläufe zu implementieren, was mich extremst an unsere Firma erinnert hat. Mhm. Genau zu dem Zeitpunkt haben wir auch gerade sehr viele Veränderungen vorgenommen, und ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Die Serie spiegelt ja gerade unsere Firma wieder. Aber ich finde, so das Allerwichtigste ist überhaupt dieses Zwischenmenschliche. Es spielt sich viel in der Küche ab. Die Menschen sind gestresst. Es entstehen unheimliche Spannungen. Jeder hat seine eigene Geschichte, ist sehr individuell. Und wie diese verschiedenen Charaktere so aufeinandertreffen und wie sie damit umgehen. Und es gibt unwahrscheinlichen Streit, aber dann wird sich auch wieder versöhnt. Jeder wächst mit dem anderen an sich, mit dem anderen zusammen. Also es ist manchmal sehr hektisch. Und er ist der Koch, der, was er macht, alles mit totaler Leidenschaft macht. Also er hat seine Uniform, die er trägt. Das ist ein T-Shirt, eine Hose und ein paar Birkenstock.
Euer T-Shirt.
Und das ist unser T-Shirt, ganz genau.
Das heißt, ich habe das gegoogelt, und jedes Foto, was ich von diesem sehr gut aussehen, ich würde mal so, geht so Richtung Marlon Brando, so tolle, stechende Augen, muskulöser, gut aussehender Mann. Jedes Foto, was ich gesehen habe auf Google Image Search, trägt er ein weißes T-Shirt. Egal ob in der Küche oder in der Stadt, oder ich glaube sogar das offizielle Plakat für die Serie, das steht an so einer Kreuzung in Chicago und trägt euer T-Shirt.
Ja, das ist total verrückt. Und ich hatte vorher immer schon zu meinem Mann gesagt, oh Gott, wir müssten irgendwie mal so ein bisschen Werbung machen, weil wir haben natürlich absolute Liebhaber, und aber es hat noch nicht so wirklich ausgereicht, um die Firma, sagen wir mal, so zu führen zu können, dass es sich auch wirklich gerechnet hat. Also wir haben schon noch sehr viel Liebe und Passion da reingesteckt und viel Arbeitszeit und immer die Hoffnung, ja, irgendwann mal. Und ich meine, wir waren jetzt schon im 10. Jahr, und man denkt dann immer, ja, jetzt müsste aber mal was passieren. Und dann kam auf einmal über Nacht diese Geschichte, und ich sag, Gott, also sowas hätten wir uns ja niemals selber ausdenken können. Also das ist ja verrückt, also im wahrsten Sinne verrückt. Und wir haben beide Stylistinnen kennenlernen dürfen. Wir haben einen sehr lustigen Abend mit ihnen verbracht, waren in Brooklyn essen. Und haben sie uns auch ihre Geschichte erzählt. Die sind genauso überrollt von der Geschichte. Und die haben uns dann ein Dankesgeschenk gebracht und haben gesagt, wir sind euch so dankbar. Und wir so, im Moment mal, wir sind euch so dankbar. Und auf einmal stellten wir fest, wir sind alle so überrollt von dem Ganzen. Und es war ein total schöner Abend. Wir haben viel gelacht. Und die meinten auch so, ey, wir haben niemals mit sowas gerechnet, ne? Also die haben halt auch vorher viel gearbeitet und halt auch diesen Traum gehabt, irgendwann mal wird mal ihr Name vielleicht auch ein bisschen bekannter in der Szene. Und ja, über Nacht, ich meine, die sind jetzt, denke ich, einer der gefragtesten Stylistinnen für Serien, so, ne? Also.
Wahnsinn. Mhm. Aber Gitta, ich muss dich, also Catalina ist ja heute vorbildlich mit weißem T-Shirt in den Podcast gekommen. Ich möchte das nochmal rausstellen. Für Männer sind ja weiße T-Shirts eine lebenslange Herausforderung. Es gibt jetzt hier diesen Marlon Brando oder James Dean, ich würde eher sagen, er sieht aus wie James Dean Darsteller aus der Serie, der mit eurem T-Shirt einfach perfekt aussieht, wie der perfekte Mann. Die Süddeutsche Zeitung Magazin hat einen riesigen Artikel dazu geschrieben, zu diesem Menschen, zu diesem Schauspieler und eurem T-Shirt. Und da wird Giorgio Armani zitiert in dem Artikel: Ein weißes T-Shirt formt den Busen einer Frau oder die Brust eines Mannes. auf begehrenswerte Art, ohne vulgär zu werden. Das hat Giorgio Armani über weiße T-Shirts gesagt. Wahnsinn. Und trotzdem finden natürlich die meisten Männer wie ich nie im Leben ihr perfektes weißes T-Shirt, sondern meandern immer so rum und haben dann mal eins, was besser ist, dann gleich kaputt geht, dann eins, was viel zu teuer ist und dann irgendeinen Flecken kriegt, der nicht mehr rausgeht. Hast du da irgendwelche Empfehlungen für mich als Mann oder für die Männer in Catalinas Leben? Was können wir denn da tun, um eigentlich mal ein weißes T-Shirt zu finden, was richtig gut ist? Was macht denn für dich so ein richtig, richtig ja, gutes weißes T-Shirt aus?
Naja, also ich denke, zum einen ist es ja sehr individuell, was für den einen das Perfekte ist, findet der andere doof. Für uns bedeutet ein sehr gutes T-Shirt. Wir tun uns immer so ein kleines bisschen schwer mit dem Wort perfekt, weil ich glaube, ja, das wäre dann schon so die allerhöchste Königsklasse. Wir arbeiten dran, sehr gute T-Shirts zu machen und hoffentlich für viele Kunden und Kundinnen das Lieblings-T-Shirt. Ja, ich denke, ein sehr, sehr gutes weißes T-Shirt ist, wo man erstmal den Stoff fühlt und sagt, das fühlt sich für mich gut an. Also wir haben verschiedene Gewichte und Dicken und Stärken. Wir haben manche, die sind etwas dehnbarer, manche sind eher fester, manche haben etwas Struktur, manche glatt. Also insofern, wir bieten sehr viele verschiedene Stoffe an in verschiedenen Dicken. Und da fängt es schon an, deswegen brauchten wir unbedingt einen Laden, weil das im Internet so zu zeigen und zu kommunizieren, das machen wir, denke ich, nicht schlecht und ganz gut vielleicht sogar, aber im Laden, das hören wir auch so oft, sagen die Leute, wow, weil dann können sie das anfassen und auf einmal kriegt dieses weiße T-Shirt viel mehr Gehalt, wenn sie diese ganzen verschiedenen Stofflichkeiten anfassen können. Und dann sind's Details. Ich meine, ist der Kragen, ist der Halsabschluss eingefasst oder ist er lieber angesetzt mit einem Rippbündchen? Ich denke, die Passform macht sehr viel aus. Also wir sind inzwischen in der 4. oder 5. Generation unserer Schnitte, weil den Schnitt für ein T-Shirt zu machen ist so schwierig, speziell für die ohne Seitennaht, weil irgendwo hat's immer gezogen, ob oben am Hals oder am Armloch oder irgendwie, wenn man sich bewegt hat. Und da haben wir viel, viel Zeit und Arbeiten, Energie reingesteckt, da den Schnitt zu optimieren. Haben aber festgestellt, für den modernen Körper ist es manchmal gar nicht so verkehrt, auch eine Seitennaht zu haben, weil die Schultern oft breiter sind als unten und bei den rundgestrickten, wie jetzt zum Beispiel das 215, das ist ja dieses Signature Piece, was Jeremy Allen White in der Serie trägt. Das ist gerade. Und wenn man jetzt sehr stark durchtrainierte Schultern hat, kann es sein, dass es dann unten, wenn es oben passt, unten vielleicht ein Müh absteht, weil es ja gerade ist. Deswegen haben wir jetzt ein neues entwickelt. Das wird auch auf einer alten Maschine gemacht. Die ist aus den 60er Jahren. Wir nennen es unser Mid-Century-Strickmaschine. Und da machen wir jetzt fast den identisch gleichen Stoff. Er ist nicht genau gleich, weil er ja nicht von der Rundwirkmaschine kommt. Und das hat Seitennähte für die, die eher einen etwas durchtrainierteren Körper, Oberkörper haben. Das wird jetzt demnächst neu gelauncht.
Ja, das kenne ich natürlich gut, das Problem, habe ich bei jedem T-Shirt. Aber ganz im Ernst, ich habe jetzt natürlich auf eurer Seite geguckt. Ihr habt ja so lustige Abkürzungen für eure Sachen. 215, 215 hast du gerade schon gesagt, ist das, was bekannt wurde durch die Serie. Mhm. Ja, und da habe ich natürlich sofort geguckt, weil auf eurer Seite gibt es sehr viele coole T-Shirts und habe sozusagen Seitensuche gemacht, landete bei 215, klicke auf weiß und dann steht da out of stock daneben. 215 Loop Wheeled Classic Fit out of stock. Daneben Ink Blue out of stock. Und ich dachte, oh nee, wie komme ich denn überhaupt an dieses Shirt ran? Also wie geht das gerade für euch? Ihr seid gar nicht in der Lage, den Bedarf zu stillen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist leider sehr bedauerlich, weil wir wissen, dass da doch auch manche Kunden sehr frustriert sind. Wir haben inzwischen allein bei uns im Online-Shop 10.000 Leute auf der Warteliste. Fürs Weiße.
Oh, Wahnsinn.
Nur fürs Weiße. 10.000 Leute. 15.
Ja,
In den, also weltweit 10.000 oder nur
also
in den USA?
Also jetzt in unserem Online-Shop und wir haben aber von Händlern auch nochmal Wartelisten. Ja. Und das Ding ist halt, wir haben 36 Maschinen. Jede Größe hat ihre eigene Maschine. Das heißt, wir können auch auf einer großen Maschine, die wir für die Größe L nehmen, kein S machen und umgekehrt. Hinzu kommt, dass die sehr, sehr langsam sind, unsere Maschinen. Das heißt, auf einer modernen Maschine vielleicht ein paar 45 Sekunden, eine Minute für ein T-Shirt. Unsere brauchen circa, je nach Größe und Gewicht des Stoffs, je nachdem, was wir stricken, aber wirken, das kann schon mal bis zu 25 Minuten dauern. So, und dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele T-Shirts wir auf einer Maschine machen können, wenn sie denn nonstop laufen würde. Wir müssen aber mindestens 2 Stunden Pflege und Ruhezeit einplanen, weil die müssen gesäubert werden, ausgepustet, die Nadeln müssen kontrolliert werden und so. Dass, wenn da richtig tolle, versierte Menschen am Werk sind, die da ihr Handwerk verstehen und da haben wir ganz, ganz tolle jetzt finden können, anlernen können, dann ist das in 2 Stunden erledigt. Aber nichtsdestotrotz, die Maschinen laufen jetzt 16 Stunden am Tag. Und die ersten Stücke Stoff, die kann man nicht gebrauchen, weil wenn die morgens anfangen, dann ist der Stoff noch nicht wirklich das Maschenbild ebenmäßig. Zum Schluss ist, wenn man sie ausstellt, die letzten auch nicht mehr. Das heißt, man kann auch, also es ist jetzt nicht viel, aber ich meine, das wird dann auch immer noch mal für 1-2 T-Shirts wahrscheinlich ausreichen. Und bei den kleinen Mengen, die wir machen können, also wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, wir kommen halt einfach nicht hinterher. Es ist einfach so.
Aber sag mal, habt ihr nicht damit, ohne es zu wollen, das Louis Vuitton des T-Shirts erschaffen? Weil das ist doch der größte Trick der Modewelt heutzutage, ist doch zu sagen, limited edition. Not sure if you're gonna get one. So be early, be quick, buy now. Und dann gibt es den Release und alle kaufen und danach der Zweitmarkt schnellt das Ding in die Höhe. Also habt ihr nicht genau das durch diese historische Verstrickung, will ich schon fast sagen, geschafft? Also ohne es zu wollen, den besten Marketing.
Es hat alles sein Für und Wider. Natürlich ist es ein wahnsinnig toller, wenn man es jetzt so benennen wollte, marketingtechnisch wahrscheinlich toll. Auf der anderen Seite entsteht natürlich schon auch Frust bei den Kunden und wir hätten natürlich auch sehr viel mehr Umsatz machen können, könnten wir denn liefern. Also wir haben ja sehr viele andere Produkte und gerade in den Läden schaffen wir es schon, wenn Kunden reinkommen und gezielt nach 2015 fragen, dann zu sagen, du guck mal, die kommen erst dann und dann wieder. Dann haben wir einen Restock. Wir hatten beim letzten Restock, um 11 macht der Laden auf in New York, da standen schon morgens ab 10 die Leute Schlange.
Nein.
Ja, total verrückt.
Das ist ja wie ein Drop quasi, oder? Das sind doch, kennt man doch sonst eher, weiß ich nicht, von Sneakern vielleicht.
Ja, irgendwie ist es total verrückt. Also wir konnten es gar nicht fassen. Wir kamen morgens zum Laden, weil wir da noch ein bisschen aufräumen wollten und so. Und dann dachten wir so, Gott, was ist denn da los? Wollten noch die Kisten sortieren, weil abends halt die Ware gekommen ist. Und wir sind ja dann selbst schon ganz aufgeregt, wenn endlich wieder Ware kommt. Deswegen haben wir jetzt die Maschine aus den 60er Jahren jetzt zum Laufen bringen können, weil da können wir erheblich mehr produzieren. Es fühlt sich sehr, sehr, sehr ähnlich an. Es hat zwar eine Seitennaht, erlaubt uns aber dadurch viel flexibler zu sein. Wenn die Frage nach L da ist, können wir L zuschneiden. Werden mehr M's gebraucht oder Medium, dann schneiden wir Medium zu. Und wir haben das im Januar das erste Mal auf den Messen präsentiert an die Händlerinnen und Händler und war natürlich sehr gespannt, haben so gesagt, sagen die jetzt, sag mal, spinnt ihr? Ich will von euch nur Loopwheel, dafür steht ihr. Ich will doch jetzt hier keins mit einer Seitennaht. Interessant war aber wirklich, es kam extremst gut an. Das Ganze heißt dann 2M15, M für Mid-Century, weil es von der Mid-Century-Maschine kommt.
Wenn ich mir die Preise für eure T-Shirts auf eurer Website angucken, da muss ich sagen, klar, das ist jetzt kein T-Shirt, was man sich vielleicht einmal im Monat kauft, also je nachdem, wie es so um die eigenen Finanzen steht, aber geht ja sowieso gar nicht. Aber es ist nicht ganz günstig, aber es ist jetzt auch nicht so teuer, dass ich als normal verdienender Mensch sagen würde, kann ich mir niemals leisten. ich sehe da Preise von 70 Euro, 75 Euro. Es gibt auch ein T-Shirt, das kostet über 100 Euro, aber so in dem Bereich. Hat es euch mal in den Finger gejuckt, als ihr diese riesige Warteliste online gesehen habt, zu sagen, wir gehen an unsere Preise ran? Weil ich meine, das wäre ja jetzt aus geschäftlicher Sicht möglich gewesen, zu sagen, wir machen einfach mehr Geld mit unseren Sachen. Und habt ihr darüber nachgedacht und warum habt ihr es dann vielleicht doch nicht am Ende getan?
Sagen wir mal so, also die T-Shirts, also uns ist natürlich schon auch bewusst, wie du gerade sagtest, das ist jetzt ein T-Shirt, was sich wahrscheinlich jetzt die meisten, sage ich mal, nicht jede Woche kaufen würden. Tatsache haben wir aber jetzt noch mal genau recherchiert und haben festgestellt, dass wir Tatsache unsere Marge viel zu niedrig haben und für die Arbeit, die drin steckt, also gerade bei diesen rundgewirkten Teilen, eigentlich nicht wirklich klarkommen. Das heißt, ab nächster Saison werden sie ein bisschen angezogen. Das ist aber eine reine Anpassung, weil ja auch Strom und alles gestiegen ist. Gut, wir brauchen da jetzt nicht so viel Strom, weil es wird ja über einen Motor gemacht. Aber am Ende des Tages müssen die Teile auch ausgerüstet werden und gewaschen werden und so. Und die ganzen Löhne steigen.
Aber was habt ihr denn ausgerechnet für einen 2,15er? Was kostet euch das zu machen? Also in der Fast Fashion reden wir ja da, glaube ich, über einen Cent-Bereich, ne?
Nee, das ist schon erheblich mehr. Mein Mann ist immer für die ganze Preiskalkulation zuständig, aber dadurch, dass es ja von Hand zugeschnitten wird und so, also wir versuchen immer jetzt nicht ohne Ende draufzuschlagen, sondern so, dass das Unternehmen davon leben kann, dass jeder, der beteiligt ist, das ist uns ja immer ganz wichtig, wir haben ja transparente Herstellung, wirklich die Löhne alle stimmen. Es wird alles in Deutschland gestrickt, ausgerüstet. Da sind natürlich Energiekosten, Wasserkosten anders als jetzt vielleicht irgendwo weit entfernt im Ausland. Aber wie gesagt, wir haben jetzt festgestellt, dass wir da Tatsache wirklich unterkalkuliert haben.
Verkauft ihr denn in den USA die Sachen für einen anderen Preis als zum Beispiel jetzt in Deutschland oder in Portugal?
Ja, also wir haben jetzt das erste Mal angefangen. Das war jetzt die erste Saison mit einem Logistiker in den USA. Das heißt, wir exportieren die Sachen und dann kommen jetzt ja Tags und Shipping und alles drauf. Insofern sind die Teile zwischen 5 und 10 Dollar ungefähr mehr als jetzt in Euro, weil das damit abgefangen wird. Auch da haben wir jetzt von anderen Marken schon gehört, das wäre anscheinend zu wenig, was wir da drauf getan haben. Für uns hat sich's jetzt erstmal stimmig angefühlt und ja.
Was ich als jemand, der in New York lebt, unglaublich faszinierend finde, und Catalina, ich glaube, du hattest das auch schon vorher so ein bisschen, als wir über die Fragenliste geguckt haben, das geht dir auch so. Alles, was ihr macht, ist eigentlich, das ist so German. Also diese alte Maschinenhalle mit den Dielenböden, diese Liebe zum Detail, die handgemachte Verpackung, das ist alles Handwerkskunst, das ist alt, das muss von Generation nach Generation weitergegeben werden. In den USA gibt es ja kaum Handwerk. Die Deutschen haben über die Handelskammern und über andere, auch Mittelständler, die in den USA sind, über die letzten Jahre versucht, das Gesellen- und Meistersystem in die USA wieder sozusagen zurückzubringen, um zu erklären, ihr müsst nicht alle aufs College und euch da total verschulden. Ihr könnt auch in der Firma was lernen und dann an richtig teuren Maschinen arbeiten, gut Geld verdienen. Aber das ist für die Amerikaner ein langer Lernprozess, weil das Land halt anders entstanden ist. Es skaliert alles, es gibt Franchise, alles wird auf Masse produziert, alles wird mit extrem hohen Energieaufwand aus Asien rübergeholt und so. Ihr seid ja wirklich in allem eigentlich ein komplettes Gegenmodell. Mhm. Hast du von den Reaktionen, die du da so bekommst, hast du das Gefühl, dass die Amerikaner das überhaupt checken, was ihr da macht und vielleicht sogar irgendwie verstehen und dass das vielleicht sogar für die eine Kaufentscheidung beeinflusst? Oder it's the bear and it's the good-looking guy with the shirt? Also was glaubst du?
Also eins haben wir festgestellt, es ist eine unglaubliche Wertschätzung da und die Kundinnen und Kunden, wir waren ja die ersten 8 bis 10 Wochen jeden Tag mit auf der Fläche selbst, alle Mann, also unser Sohn arbeitet ja mit in der Firma, unser Schwiegersohn, mein Mann, wir waren alle mit auf der Verkaufsfläche und wollten uns einfach mal ein Bild machen. Es war am Anfang, da hatten wir auch noch so viel Ware im Laden, sind leider im Moment ziemlich ausverkauft, der sieht recht leer aus gerade. Da war dann halt auch extremst viel los im Laden und wir waren jeden Abend unfassbar müde und erschöpft, aber auch sehr beseelt, weil diese Freude, die uns da entgegengebracht wurde und diese Wertschätzung, das war echt unfassbar. Und ja, irgendwie, ich glaube schon, manche kommen vielleicht wegen des T-Shirts von The Bear, weil sie das gesehen haben, aber am Ende des Tages, selbst wenn sie das nicht bekommen können, allein die Sachen, die wir aus Portugal haben, die sind ja auch aus familiengeführten Unternehmen, die teilweise in den 60ern gegründet wurden und jetzt auch in dritter Generation sind. Das wird alles so gut angenommen. Und was für sie halt auch relativ neu ist, dass bei uns ja alles sustainable ist, also alles nachhaltige Materialien zertifiziert. Wir erklären die Materialien. Ich kenne jede Zusammensetzung in- und auswendig. Wir trainen unser Personal, dass die wirklich die Materialien kennen. Wir haben keine Polyesterbeimischung. Wir machen alles mit rein natürlichen Materialien, ob es die Strickteile sind aus Wolle oder die Jerseys. Erfordert aber auch natürlich, und das sagen wir auch immer ehrlich dazu, man muss auch bereit sein, dann dieses Kleidungsstück anders zu behandeln. Also dadurch, dass kein Polyester beigemischt ist und so, gerade die deutschen Teile, die schrumpfen ja sogar noch in der ersten Wäsche und die darf man nicht in Trockner machen und die hängt man auf den Wäscheständer. Und ich bin erstaunt, wie viele Menschen dann doch auch bereit sind, das zu tun. Weil wir sind ja jetzt selbst in New York, haben da jetzt ein Apartment angemietet, weil wir so viel da sind. Und wir haben, wie sehr viele New Yorker, wie wir inzwischen erfahren haben, keine Waschmaschine, müssen auch in den Waschsalon gehen. Und ich nehme schon immer einen großen Koffer mit, wo ich in eine Hälfte dann die nasse Wäsche reinpacken kann. Und mitten in der Wohnung steht dann der Wäscheständer. Aber ja, da muss man ja auch erstmal bereit zu sein. Und die meisten landen dann doch da im Trockner. Und dann sage ich so oft, dass die überhaupt unsere Sachen kaufen.
Ja, New Yorker. Waschmaschinen sind das Ende eigentlich jeder Klamotte. Deswegen gibt es auch mit unter den allerersten Podcast-Gästen bei Wunderbar Together die zwei Schwestern, Corinna und Theresa Williams, die in Brooklyn einen Laundromat aufgemacht haben, der ganz anders wäscht und Garments so behandelt, wie es eigentlich behandelt gehört und nachhaltig wirtschaftet, nachhaltige Maschinen verwendet. Die haben also genau das gemacht, was ihr macht, nur am anderen Ende der Kette. Und toll. Haben damit auch großen Erfolg. Aber es ist unglaublich aufwendig. Und es gehört, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, wahnsinnig viel Education dazu. Die müssen jeden Kunden eigentlich neu erklären, warum sie das machen, was das bedeutet, warum das viel besser ist. Das musst du ja auch, weil da kommen ja Leute rein und sagen, hey, Mertz, be swanen, my shirt, it survived like 2 weeks and now it's like an S instead of an L.
Ja, ganz genau. Also deswegen, ich frage schon immer, wenn Kunden reinkommen und sagen, ja, yeah, I'm looking for my perfect white T-Shirt. Und dann frage ich schon immer, okay, bist du jemand, der gerne seine Wäsche auch gut, also was heißt gut, der auch bereit ist, dafür Zeit zu investieren? Oder bist du jemand, der einfach sagt, nee, dafür habe ich keine Zeit und auch kein Interesse? Weil dann in dem Fall empfehlen wir immer die in Portugal gemachten, die sind vorgewaschen, die kann man sogar in Trockner stecken, weil die meistens Garment Dye sind, also schon sehr heiße Prozesse nach dem Nähen durchlaufen haben, nicht mehr einlaufen. Aber es sind trotzdem doch einige, die sagen, nee, ich kenne das, ich weiß das, wie das funktioniert, ich habe viel über euch gesehen und ich will das so machen. Und ja, dann, das ist schön, also die sind unheimlich, auch bei dem Opening, ne, ich dachte, ich stehe im Wald, als ich gesehen habe, dass da schon eine Stunde vorher Leute vor der Tür standen und rein wollten. Mich erinnern die manchmal wie so an kleine Kinder, die sich so unglaublich freuen können. Ne? Wenn da was ist, da ist die Begeisterung dann so groß irgendwie. Und das ist schon schön. Also das macht einfach irrsinnig Spaß. Und ja, wir sind jetzt auch mit der letzten Kollektion nochmal in wirklich ganz, ganz, ganz tolle Läden reingekommen, wo wir auch wirklich stolz sind. Und ja, haben damit nie gerechnet. Ich meine, als mein Mann mir damals die Idee präsentierte, so, wir hatten dieses T-Shirt und ich weiß noch, wir saßen morgens bei einem Kaffee in unserem Stammkaffee vorm Büro, da haben wir morgens immer unseren Kaffee getrunken, dann sagt er, lass uns die Firma gründen, wir hängen unsere Designaufträge an Nagel, wir machen jetzt was Eigenes, wir machen so T-Shirts auf den alten Maschinen. Und ich so, ja, wie sollen wir das denn überhaupt finanzieren? Also wenn wir, sowas kostet doch viel Geld. Und dann sagt er, ja, wir verkaufen unsere Wohnung. Ich so, naja, wir haben ein Kleinkind. Wir haben uns vor 2 Jahren angekauft, natürlich mit Bankhilfe und so. Ich sag, das ist unser Traum. Und jetzt sollen wir das alles aufgeben für ein paar T-Shirts. Und er, ja, warum eigentlich nicht? Naja, wenn mein Mann sehr begeistert ist, dann kann er mich auch schnell anstecken. Und ja, ein Jahr später standen wir auf der Bread and Butter und hatten irgendwie, glaube ich, 7 Teile auf einer Kleiderstange. Und ich bin bald vor Angst zusammengebrochen. Er hat gesagt, unser gesamtes Leben, unsere Existenz hängt auf einer kleinen Kleiderstange. Wir sind total des Wahnsinns. Also ich habe am ganzen Körper gezittert. Aber die Messe ging auf und die ersten kamen und haben schon gekauft. Und dann seitdem, es waren auch schwierige Zeiten. Es waren wirklich schon sehr, sehr schwierige Zeiten. Und es hört sich alles so rosarot an. Also 16-Stunden-Tag ist leider oft die Regel. Und Samstag, Sonntag auch. Also es ist, aber wir arbeiten uns langsam vor. Wir haben inzwischen ein super Team aufgebaut. Und je bekannter wir wären, desto einfacher wird es ja jetzt auch, gute Leute zu finden. Am Anfang ist es ja auch immer so ein bisschen schwierig. Ja. Und ja, jetzt sind wir ganz, ganz guter Dinge und wird jetzt, hoffe ich, leichter.
Im Nachhinein, klar, wenn man immer mit erfolgreichen Unternehmern oder Unternehmerinnen spricht, dann sieht es immer aus wie so ein perfekter Bogen über 10 oder 15 Jahre. Da haben sie ganz klein angefangen und da war das erste Ding, die erste Messe. Und guck mal, jetzt 35 Länder und Store in Soho und so. Was man aber, worüber man selten spricht, ist das Glück, das Timing zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die Türen, die plötzlich aufgehen. Wie du gesagt hast, dass dann diese ein Leben lang vorbereitet und dann plötzlich über Nacht passiert alles in New York. Das sind ja Dinge, die nirgends auf dem Businessplan stehen, die kein Unternehmer planen
das
kann.
Das ist uns wirklich einfach passiert. Interessant ist aber wirklich, und das ist total spannend, als mein Mann und ich uns kennenlernten vor 30 Jahren, das war noch in unserer Studienstadt, und wir merkten, das wird ernst, und da sagte er so zu mir, Mist, es war so mehr im Spaß. Ich wollte eigentlich immer mich in eine Amerikanerin verlieben, weil ich irgendwann mal in New York leben wollte. Aber damit muss ich mich jetzt wohl abfinden, dass das nicht so ist. Und ich gucke ihn an und sage so, was hältst du davon, wenn ich dir sage, dass ich einen amerikanischen Pass habe? Und er so, ja, klar. Und ich so, ich habe einen. Und ziehe den aus meiner Tasche raus. Und er so, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Da habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich wenigstens, dass du es ernst meinst und du mich nicht wegen meines US-Passes genommen hast. Und das hat jetzt auch einiges sehr, sehr erleichtert. Genau, unser Sohn hat auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Insofern war Konteneröffnung, Firmengründung, das alles natürlich weitaus einfacher, als wenn wir jetzt alle 3 einen deutschen Pass gehabt hätten. Ich glaube, das wäre dann schon sehr viel schwieriger geworden.
Und warum bist du eine Berliner American? Wie kommt's?
Mein Vater war damals einer der jungen Ingenieure, der in Silicon Valley gerufen wurde, um in der Forschung da mitzuarbeiten bei IBM. Und ja, meine Schwester und ich sind dann, also meine Mutter ist mitgegangen und ja, meine Schwester und ich sind dann beide in der Zeit im sonnigen Kalifornien geboren, ja.
Und hast du da heute noch einen Bezug zu? Hast du da Verwandte oder Freunde oder Familie?
Tatsache ja, also vor meinem Studium, das ist auch eine sehr interessante Geschichte, wollte ich unbedingt nochmal so den perfekten Verkauf lernen. Ich habe gesagt, okay, habe ja erst eine Banklehre gemacht und vor dem Modestudium habe ich gesagt, ich möchte irgendwie nochmal die Kundinnen und Kunden verstehen, für die ich später Kleidung mache. Weil ich immer so für mich gesehen habe, ich werde keine extravaganten Kleider entwerfen, was ich total toll finde. Aber für mich war immer Kleidung entwerfen etwas für jemanden zu kreieren, wo die Person das morgens aus dem Schrank nimmt und sich wohlfühlt. Und dazu habe ich so irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss dazu aber die Kundinnen und Kunden verstehen. Und das war der Grund, warum ich dann erst noch mal in den Verkauf wollte und bin dann nach Amerika. Und meine Patentante, die lebte in San Jose und sagte, ja, also Kind, wenn, dann musst du zu Nordstrom's, das ist der beste Laden, da lernst du das Allerbeste und so. Ja, Tatsache wurde ich bei Nordstrom angenommen und habe dann da gearbeitet und habe das als eine extremst inspirierende und sehr, sehr wertvolle Zeit wahrgenommen. Ich hatte eine irrsinnig tolle Chefin, sehr streng. Aber für mich genau das Richtige war genau das, was ich gesucht habe. Ich habe irrsinnig viel gelernt, hatte auch das Glück, dass ich dort auf Provision arbeiten konnte. Finanziell war es bei uns so gestellt, dass mein Vater mir nicht unbedingt hätte das Studium finanzieren können. Und dann hatte ich so gesagt, okay, dann verdiene ich mir halt das Geld, zumindest einen Großteil dazu. Und das ist mir dann in der Zeit gelungen. Ich habe dann alles zur Seite gelegt und bin zurückgekommen und habe dann Mode studiert. Und
Full circle. Jetzt bist du in Soho.
Ja, genau. Und interessant. Und jetzt sind wir in Soho und interessant ist, ich habe immer zu meinem Mann gesagt, und eines Tages sind wir bei Nordstrom. Und jetzt Nein. mit der Auslieferung sind wir in 15 Nordstrom.
Ja, unglaublich. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Es ist, was für eine Reise, ja, Gitta, auf die du uns hier mitgenommen hast. Es ist tief in der Berliner Nacht. Ich glaube, das Gewitter ist inzwischen auch durchgezogen, oder Katharina?
Es ist durchgezogen, ja, ich glaube auch. Es war ziemlich, ziemlich laut hier zwischenzeitlich, aber ich glaube, es hat sich jetzt wieder verzogen. aber es ist wirklich fantastisch. Also so viele wunderbare Zufälle und gleichzeitig auch so viel Arbeit, die den Grund und Boden bereitet hat, ne, für diese Zufälle, die dann darauf wachsen konnten. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Was sind denn jetzt, wenn du oder ihr in die Zukunft blickt, was sind denn die nächsten Steps? Also ich meine, ein ganz, ganz, ganz großer Traum oder ganz viele Träume von euch scheinen ja schon in Erfüllung gegangen zu sein oder haben sich irgendwie gefügt. Was sind denn die Dinge, von denen ihr jetzt gerade noch träumt?
Jetzt träumen wir davon natürlich noch den einen oder anderen Laden oder Store in USA zu eröffnen. Ich bin ja in Kalifornien geboren und mein Herz, weil du ja gefragt hattest, ob ich da noch Verwandte habe, da sind Tatsache noch. Und die warten schon alle immer drauf und sagen, wann gibt's endlich den März, den nächsten März-Store in Kalifornien. Und ja, das ist so unser ganz großer Traum, irgendwann in hoffentlich naher Zukunft einen Store auch in Kalifornien eröffnen zu können. Ich wünsche mir, dass ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Es war sehr, sehr spannend. Es war alles extremst aufregend. Ich will keine Minute missen. Aber ja, ich glaube, uns der gesamten Familie wird jetzt auch so mal ein bisschen Ruhe ganz gut tun. Einfach, damit wir mal wieder ein bisschen Luft holen können. Aber ja, das sind natürlich, wir sind keine Strategen. Wir haben irgendwie immer so Wunschvorstellungen wie jetzt mit Kalifornien. Ja, und dann lassen wir uns treiben und schauen mal, wo es uns hinbringt. Also wir waren, das ist eine Sache, glaube ich, die mein Mann und ich sehr gemeinsam haben. Wir waren nie so, dass wir gesagt haben, bis dann und dann müssen wir das und das erreicht haben. Wir haben irgendwie immer so gesagt, okay, was kommen soll, das kommt. Wir leisten das, was wir können, um es zu verwirklichen. Wir sind, denke ich mal, fleißig und leisten unseren Beitrag. Aber am Ende des Tages entscheiden ja so viele andere Dinge. Und das kann man nicht planen. Und dann schauen wir einfach, wo es uns hinbringt. Und bis jetzt hatten wir einfach ja damit vielleicht auch einfach Glück.
Und euer Landlord ist auch happy, denn ihr habt die Monatsmiete bisher immer pünktlich bezahlt.
Naja, das geht ja noch viel weiter. Der kriegte mit, dass wir eine Wohnung suchen, weil wir dann in der ein oder anderen Airbnb gelandet sind, die wirklich ja nicht so toll war und wir dann irgendwie so ein bisschen unglücklich waren und sagten, boah, bezahlen immer so viel Geld für Airbnbs, wenn wir hier sind. Aber wir bekommen keine Wohnung, keinen Mietvertrag, weil wir keine amerikanische Credit History haben und keinen Nachweis für ein amerikanisches Einkommen vom letzten Jahr oder letzten zwei Jahren und dann bist du raus. Also dann wirst du sofort aussortiert und hast keine Chance. Und er kriegte das irgendwie mit, weil er kauft bei uns jetzt regelmäßig ein. Die ganze Familie kommt immer zum Shoppen. Ah, Winnie T-Shirts. Und dann kriegte er das mit und sagt, über dem Laden haben wir gerade ein Loft renoviert. das würden wir euch vermieten. Und wir so, ihr kennt aber unsere Bedingungen, ne? Also kein Guarantor, kein diesen, kein das. Und dann guckt er uns wieder in die Augen und sagt, ja, I trust you. Ja, und jetzt hat er uns das Loft vermietet. Und jetzt haben wir über dem Laden in der Canal Street ein Loft.
Und was ich sehr sympathisch finde, ist, dass der die ganze Miete, die ihr in ihn reinpumpt, direkt bei euch im Laden wieder in die T-Shirts zurückinvestiert. Das finde ich großartig. Das ist ja wirklich
circular. Ja, das finde ich auch total toll. Aber irgendwie ist das sowieso drüben so eine ganz andere Sache. Die kommen rein, die Kunden, und dann sagst du, ja, guck mal, wir haben Gürtel. Oh, was? Ihr habt doch Gürtel. Das ist ja toll. Dann leg mal hin, den nehme ich mit. Ja, und Hosen haben wir auch reingekriegt. Auch echt super. Probiere ich an. Oh, die ist ja teuer. Die nehme ich auch mit. Die sind irgendwie so spontaner dann auch, ne? Also die freuen sich so darüber. Und wir haben auch schon ganz, ganz viel Stammkundschaft. Also wir haben manche Kundinnen und Kunden, die kommen fast wöchentlich rein. Und wenn sie nur Hallo sagen, der eine hat Hunde, der kommt immer rein, unterhält sich dann über seine Hunde. Der nächste fragt immer, ja, wann kommt denn endlich das so und so T-Shirt wieder rein? Also wir haben so viele Stammkunden schon, also, oder auch unsere Nachbarn, die vom selben Vermieter auf der Ecke den Laden angemietet haben. Die hatten, glaube ich, 8 Wochen vor uns, so 2 junge Typen, eine irrsinnig tolle Pizzeria aufgemacht. Und dann hat er uns mit denen so verknüpft.
Da muss man natürlich einen 2,15er anziehen.
Ja, ja, die tragen immer das 2,15er. Die kommen schon immer meinen, hey, we need our 2,15. Und wir so, ja, ihr wisst schon, die sind limitiert. Und immer, no, we're chefs, we get more. Aber als die gehört haben, dass wir unsere Opening Party haben, auf einmal klopfte es im Regen an die Tür. Wir hatten die Tür zu, weil es ja so stark geregnet hat an dem Abend. Dann kamen die mit einem riesen Berg Pizzen an zur Eröffnung und als Geschenk. Und wir wären da so, das ist wie so eine Kleinstadt, so ganz nett empfangen und alle, man hilft sich, wir haben schon Straßenfest zusammen gemacht, das war ein großer Erfolg und das ist irgendwie total toll.
Katharina, ich kann es nicht oft genug sagen, New Yorkers are the best. Und ich hoffe sehr, dass ich eines Tages mal ganz in Ruhe in einem Merz-B-Schwanenladen alle T-Shirts durchprobieren kann, die es da gibt, und dann endlich das richtige T-Shirt für mich finde, das nicht ausverkauft ist. Das habe ich jetzt nämlich von dir gelernt, Gitta. Es gibt nicht das perfekte Shirt, sondern es muss jeder sein eigenes finden. Und im Zweifel ist es irgendwo bei euch im Angebot. Und natürlich sind wir dir sehr, sehr dankbar, denn es ist tief in der Berliner Nacht und du hast uns hier auf den XXL-Podcast mitgenommen. Vielen, vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Wir geben immer am Schluss nochmal für so eine Art Schlusswort ab, weil manchmal gibt es irgendwas, das liegt unseren Gästen noch auf der Zunge oder ein Gruß oder ein Lebensspruch, der sie so seit langem begleitet. Irgendwas, was dir noch spontan einfällt, was du vielleicht loswerden möchtest, bevor wir uns von dir verabschieden.
Ja, was möchte ich loswerden? Ich möchte einfach ein ganz großes Dankeschön loswerden, weil ohne all unsere Kundinnen und Kunden, die uns von Anfang an die Stange gehalten haben, wäre das ja alles nicht möglich gewesen. Und auch Menschen wie ihr, die so ein Interesse daran haben, sich die Zeit nehmen und die Mühe machen, darüber zu berichten. Also nur dadurch konnten ja überhaupt unsere T-Shirts überhaupt so bekannt werden und unsere Marke sich so aufbauen. Insofern, das ist, finde ich, immer wieder das allergrößte Geschenk und ich kann da gar nicht genug sagen, wie dankbar wir dafür sind und hoffen, dass unsere Kundinnen und Kunden auch zufrieden und glücklich sind mit den Shirts und und ganz liebe Grüße auch von meinem Mann, der natürlich irrsinnig gern dabei gewesen wäre, aber der ist jetzt in New York und arbeitet da noch ein bisschen und kommt später nach Berlin zurück.
Ein transatlantisches Paar seid ihr jetzt wirklich wunderbar together. Katharina, ich bin so froh, dass du mit T-Shirt gekommen bist. Ich finde, es gibt keine bessere Vorbereitung für diesen Podcast und dass du das alles hier eingetütet hast. Und ich freue mich jetzt, Gitta, wenn wir mit dir die Verlosung nachtarocken. Freut euch, wenn ihr zugehört habt, freut euch darauf, dass ihr dabei sein dürft, weil vielleicht kriegt ihr das nach Hause geliefert, wofür nackte New Yorker Männer morgens Schlange stehen.
Lange drauf warten, ja.
durchtrainiert New Yorker Männer.
Gott sei Dank nicht nackt, sonst wäre die Polizei gekommen.
Stimmt, gerade in Amerika kommt das nicht so gut. Das passiert dann eher in Berlin.
Ja, genau. Nee, das machen wir auf jeden Fall.
Mach's gut, Gitta, und alles Gute
vielen,
für euch.
Vielen Dank für die tolle
Ich danke Stunde, euch ganz, ganz herzlich und für euch alles Gute weiterhin und ja, weiterhin viel Erfolg.
Danke
dir.